Herzlich willkommen zur 79. Folge der Sendung Wer ist Jesus? Mit Daniel Neufeld. Zuerst möchte ich mich bei Ihnen entschuldigen, dass ich mich in der vorigen Woche nicht gemeldet habe. Ich war krank. Nun habe ich mich erholt und mache weiter. Wie schon gesagt, haben wir heute einen schwierigen Text, dessen Auslegung zu mancher Verwirrung geführt hat. Aber der Reihe nach. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Friede sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Vielleicht haben Sie mal eine große christliche Versammlung besucht, in der der Redner seine Zuhörer angehaucht hat, diese umgefallen und zuckend am Boden liegen geblieben sind. Das lag zwar nicht am Mundgeruch, aber auch nicht an irgendwelchen Wirkungen des Heiligen Geistes, wie es häufig vorgegeben wird. Trotzdem nimmt man gern diese Verse, um diesen seltsame Praktik rechtzufertigen. Lassen Sie sich nicht beirren. Machen Sie sich stattdessen Folgendes klar. Erstens, die Jünger fielen nicht in Ekstase. So etwas kommt im gesamten Neuen Testament nicht ein einziges Mal vor. Zweitens, und das Anhauchen kommt nur an dieser einzigen Stelle vor, und dieser Umstand legt nahe, dass Jesus hier keine Amtshandlung oder Ähnliches wie die Taufe oder das Abendmahl einführte, sondern etwas besonders deutlich machen wollte. Drittens, die Jünger bekamen den Heiligen Geist erst an Pfingsten, 10 Tage nach der Himmelfahrt Jesu, und nicht an dieser Stelle. Was aber bedeutet denn dieser Vers? Meines Erachtens zeigt Jesus seinen Jüngern, dass er es ist, der mit Feuer und Heiligem Geist taufen würde. So hat es auch Johannes der Täufer vorausgesagt. Er zeigte ihnen so seine Autorität, die auch nur ihm zusteht. Zwar finden wir, wie Petrus und Johannes den Heiligen Geist durch Händeauflegung an die Christen in Samaria austeilten. Dies ist aber eher die Ausnahme, die wahrscheinlich dem Umstand der Feindschaft zwischen den Juden und Samaritern geschuldet ist. Lassen Sie sich von solchen Leuten nicht beeindrucken, die meinen, sie könnten mit Heiligem Geist taufen. Im besten Fall ist es mittelmäßige Schauspielerei. Wir kommen zur nächsten schwierigen Aussage. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Haben wir eben über ein Irrtum der charismatischen Bewegung gesprochen, so kommt nun ein Irrtum zur Sprache, welches die katholische Kirche, die Inquisition erfinden und viel unschuldiges Blut vergießen ließ. Zuerst wollen wir klarstellen, was dieser Vers nicht bedeutet, und dann kommen wir zu der Bedeutung dieses Verses. Erstens, der Vers gibt niemanden die Vollmacht, festzulegen, was Sünde ist und was nicht, sondern diese zu vergeben oder zu behalten. In der Vergangenheit wurde dieser Unterschied nicht gemacht, sondern jeder vermeintliche Abweichler der Ketzerei bezichtigt und verfolgt. Zweitens versetzt der Vers niemanden in die Lage, über das Heil eines anderen zu entscheiden. Gerne führt man Matthäus Kapitel 16, Vers 19 an und rechtfertigt die Lehre vom Kirchenbann. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Lesen Sie bitte den Kontext und achten darauf, ob es an der Stelle in irgendeiner Weise um Sünde geht oder darum, dass Petrus entscheiden kann, wer in den Himmel kommen darf und wer nicht. Damit haben wir zwei große Irrtümer, welche diesem Vers gern entnommen werden, entkräftet. Nun kommen wir zu der Bedeutung dieser außerordentlichen Vollmacht, die allen Aposteln gegeben worden ist. Erstens, welchen ihr die Sünden vergebt. Hier ist nicht die Sündenvergebung im klassischen Sinne gemeint. Diese Vollmacht hat nur Jesus Christus, sondern die Vergebung, wie sie in der Gemeinde praktiziert wird. Dazu lesen wir aus 2. Korinther Kapitel 2, die Verse 5 bis 11. Hat aber jemand Betrübnis verursacht, so hat er nicht mich betrübt, sondern zum Teil, damit ich nicht zu viel sage, euch alle. Für den Betreffenden sei die Bestrafung von Seiten der Mehrheit genug, sodass ihr ihm nun im Gegenteil besser Vergebung und Trost gewährt, damit der Betreffende nicht in übermäßiger Traurigkeit versinkt. Darum ermahne ich euch, Liebe gegen ihn walten zu lassen, denn ich habe euch auch deshalb geschrieben, um eure Zuverlässigkeit zu erkennen, ob ihr in allem gehorsam seid. Wem ihr aber vergebt, dem vergebe ich auch. Denn wenn ich auch jemanden etwas vergebe, so vergebe ich es um euretwillen vor dem Angesicht des Christus, damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden. Seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Wenn also eine Gemeinde eine Sünde vergibt, dann betrachtet sie das vorher gestörte Verhältnis wieder als zurechtgebracht. Genauso sieht es auch Jesus. Wer meint, was die Gemeinde für geklärt erachtet und was nicht, das sei ihm egal, der irrt sich. Denn Jesus hat gesagt, wem ihr die Sünden vergebt, dem seid sie vergeben. Zweitens, was passiert also, wenn die Sünde behalten wird? Wenn jemand seine Sünde nicht einsieht, dann wird mit ihm gemäß Matthäus 18, Verse 17 und 18 verfahren, wo es heißt, hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Lässt sich also jemand nicht von seiner Sünde abbringen und schlägt die Warnung der Gemeinde in den Wind, so kann diese ihn ausschließen und ihn für einen solchen halten, der nicht zur Gemeinde gehört. Dieser Ausschluss wird von Gott voll anerkannt. Er gebraucht keine himmlische Wesen, um in die Irre gegangene Brüder zur Umkehr zu rufen, sondern einfache Gläubige, die sich in der Mehrheit gegen das Verhalten aussprechen. Ist denn ein solcher Mensch verloren? Dazu gibt es zwei Antworten. Erstens, er war nie gerettet und hat nur so getan, als gehörte er dazu. Somit stellt der Ausschluss aus der Gemeinde den Zustand her, welcher der Wirklichkeit entspricht. Die Gemeinde hat diesen Menschen vorher nicht gerettet und mit dem Bann auch nicht verdammt. Sie hat vorher jemanden aufgenommen, der nicht dazugehört, und ihn später hinausgetan. Zweitens, er ist gerettet und er bleibt gerettet, aber er verliert den Schutz der Gemeinde. Paulus bringt es in 1. Korinther Kapitel 5 in den ersten 5 Versen so auf den Punkt. Überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgebläht und hättet doch Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Denn ich, als dem Leib nach abwesend, habe schon, als wäre ich anwesend, über den, der dies begangen hat, beschlossen, den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, dem Satan zu übergeben, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Das heißt, diese Person verliert ihre Mitgliedschaft und steht in akuter Gefahr zu sterben, weil der Teufel jetzt Zugang zu ihr hat. Gott reißt so manchen aus dem Leben, damit er sein Heil nicht verliert. Ich gebe zu, für Außenstehende klingt das Ganze befremdend. Ist es mir aber gelungen zu erklären, was diese Verse bedeuten oder auch nicht bedeuten, so habe ich mein Ziel erreicht. Zumindest hoffe ich, dass es mir gelungen ist, nachzuzeichnen, wie frühere und heutige Irrlehrer diese Verse gebrauchen, um ihre fragwürdigen Praktiken zu rechtfertigen. Ein letzter Gedanke zu dem Sinn dieser schwer verständlichen Verse. Jesus hatte seine Jünger ausgesandt, das Evangelium zu verbreiten. Ihm war voll bewusst, dass es in seiner Gemeinde auch zu Schwierigkeiten kommen würde. So gab und gibt er seinen Jüngern auch den Auftrag, sich um den Zustand der Gemeinde zu kümmern und Sünde in ihr aktiv zu bekämpfen. Ich bedanke mich für das Zuhören und wünsche Ihnen Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.